Wissen. Handeln. Der Podcast zur engagierten Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Wissen, Handeln, der Podcast zur engagierten Wissenschaft. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir, also Mitglieder der AG Engagierte Wissenschaft der Jungen Akademie, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich in ganz besonderem Maße gesellschaftlich einbringen und mit ihrer Arbeit in die Öffentlichkeit hinaustreten. Was uns in den Gesprächen interessiert, sind Formen des Engagements, Best-Practice-Beispiele. Uns interessiert aber auch zum Beispiel die Frage, was gesellschaftliches oder politisches Engagement für die Unabhängigkeit oder die geforderte Neutralität der Forschung bedeuten, wo die Grenzen zwischen Wissenschaft und Aktivismus verlaufen und ob wir als Wissenschaftlerinnen eigentlich gerade in der heutigen Zeit verpflichtet sind, uns aus dem Elfenbeinturm der Forschung herauszuwagen und uns mit unserem Wissen aktiv in gesellschaftliche Prozesse einzubringen. Ich heiße Isabel Dolezalek und ich arbeite als Kunsthistorikerin an der Universität Greifswald.
Ich bin Birgit Nemetz, Historikerin an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Unser heutiger Gast ist Benedikt Savoy, Kunsthistorikerin und Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin sowie Professorin für die Kulturgeschichte des europäischen Kunsterbes des 18. bis 20. Jahrhunderts am Collège de France. Eine Wissenschaftlerin, die insbesondere mit ihrer Forschung zu Kunstraub auf beeindruckende Weise an öffentlichen und politischen Debatten zu einer neuen Beziehungsethik zwischen Europa und Afrika partizipiert, unter anderem mit ihrem neuen Buch Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage, das aktuell ein ganz starkes Echo hat, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Fachgemeinschaft. Benedikt, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und die erste Frage, die wir dir stellen wollen, ist: Warum ist es dir persönlich wichtig, dich gesellschaftlich zu engagieren?
Es ist mir gar nicht wichtig, ich kann nicht anders. Beziehungsweise die Themen, an denen ich arbeite, sind Themen, die gesellschaftlich wichtig sind, mit dem Ergebnis, dass ich wie natürlich da reingekommen bin, würde ich sagen. Das ist sicherlich keine ganz zufriedenstellende Antwort, aber es ist so. Das ist meine Erfahrung. Ich habe promoviert über Napoleons Kunstraub. Und das ist zwar historisch, liegt weit zurück, aber hat eine solche Relevanz für die Gegenwart, dass ich da drin bin. Ich bin hineingewachsen durch die Wissenschaft. Und wahrscheinlich hätte ich auch, wenn mein Thema, sagen wir mal, ein linguistisches Thema im Mittelalter gewesen wäre, hätte ich es vielleicht verlassen, weil die Relevanz oder den Eindruck zu haben, dass das, was ich erforsche, jemand interessiert, brennend interessiert oder als Werkzeug benutzt werden kann von anderen Menschen, um etwas zu bewegen oder zu verändern, das scheint wichtig zu sein für mich. Also ich bin wahrscheinlich in dem Thema geblieben, weil ich merkte, das Thema bewegt etwas.
Du hast ja, also gerade eben hörte sich das an, als wäre das so eine natürliche Entwicklung auch gewesen, irgendwie da rein in diese Öffentlichkeit. Und du bist bekannt als jemand, der sich mit sehr klaren Positionen für eine neue Beziehungsethik zwischen Europa und Afrika einsetzt. Und uns würde trotzdem interessieren, ob es jenseits dieses natürlichen Reinrutschens irgendwie bestimmte Momente gibt, die du uns aus deiner Perspektive heraus zu deinem Werdegang erzählen könntest. Also wie ist das so gekommen, wie es jetzt ist, mit dieser großen medialen Präsenz?
Das ist eine allmähliche Entwicklung. Ich wollte gar nicht promovieren, ich wollte überhaupt nicht im universitären Bereich bleiben, als ich mit meinen akademischen Pflichtübungen fertig war, also in Frankreich mit der Aggregation, wollte ich wirklich raus abspringen. Und das hatte ich schon mehrmals versucht vorher. Also ich wollte auch schon nach dem Abitur nicht weiter in die Classe Préparatoire gehen etc. Und das war mir nie gelungen. Und ich dachte, nach vollendeter Pflichtübungen kann ich jetzt raus. Und ich wollte ganz andere Sachen machen. So, ich habe nur deswegen angefangen zu promovieren, weil das Thema, was ich hatte, Napoleons Kunstraub, ein Thema mit großer Relevanz war. Und dann ging es einfach weiter mit diesen Themen. Das eine nächste Etappe war die Frage, oder ich wurde angefragt von Le Monde, als Ägypten abermals die Büste der Nofretete zurückhaben wollte, saß ich in meinem Büro an der TU und dann kriege ich eine E-Mail vom Korrespondenten von Le Monde in Berlin und sagt, Sie sind Spezialistin für Kunstraub. Was ist eigentlich mit Nofretete? Und meine Antwort war, ich weiß es nicht, ich muss das erforschen. Ich habe keine fertige Meinung über Themen, nur weil es mit Kunstraub zu tun hat. Und dann habe ich angefangen, wenig so im Internet zu recherchieren und stellte fest, oh Gott, das ist eine deutsch-französische Angelegenheit und hat mit Ägypten im Grunde wenig zu tun. Und dann gab es ein Büchlein zu Nofretete. Und dieses Büchlein habe ich aber ganz lange in der Schublade gehabt, oder das Material dazu, weil ich nicht wusste, was ich daraus machen soll. Und erst als der sogenannte arabische Frühling kam und ich so bewegt war von dem, was ich an diesem Platz Tahrir sah, in Kairo, direkt am Museum für ägyptische Kunst, dann war plötzlich klar, ich muss dieses Buch raushauen. Das müssen die Leute wissen, dass Nofretete in Berlin ist, weil in der Kolonialzeit Ägypten oberhalb des Bodens Großbritannien gehört hat und unterhalb des Bodens Frankreich. Deswegen ist Nofretete überhaupt rausgegangen. Und das will ich den Leuten erzählen dort. Es ist eine Art idealistische Vorstellung, dass das überhaupt gelesen wird. Ist nicht, wahrscheinlich nicht der Fall, ist auch auf Deutsch geschrieben. Aber das war der Impuls. So. Und so ging es weiter und weiter bis zu diesem Auftrag von Emmanuel Macron über Afrika. Und auch da kam ich zu einem Zeitpunkt in diese Thematik, wo die Frage des Kolonialismus und des Kulturerbes in europäischen Museen von vielen Aktivisten schon angerührt worden war. Also ich war überhaupt nicht die Erste in dem Thema, natürlich nicht. Und deshalb erzähle ich von einer Art natürlichem Reinrutschen. So. Und das, was ich dann mit meiner Stimme vielleicht bewegt habe, das war wie das Öffnen einer Cola-Dose. Also der Druck war schon da, der zivilgesellschaftliche, und dann kommt man etwas später dazu und macht die Dose auf und es explodiert. So würde ich das bezeichnen. Vielleicht ganz kurz zwei Bemerkungen, vielleicht sind das eure späteren Fragen, aber etwas, was absolut eine Rolle spielt für mich, und das ist der Grund, warum wahrscheinlich ich diesen Beruf doch am Ende gewählt habe und auch liebe, ist, dass mich ein sehr starkes Bedürfnis nach Wahrheit leitet, nach historischen Fakten, nach Wahrheit. So. Und wenn ich irgendwo wittere oder merke, dass Unwahrheiten erzählt werden oder dass irgendwas nicht stimmt in der Darstellung von historischen Fakten, das macht mich nervös einfach. So nervös, dass ich es wirklich wissen will und auf den Grund erforschen will. Und das ist ein Kompass im beruflichen Leben und das hilft mir sehr. Ich verteidige keine Position, ich verteidige keine Partei, ich verteidige auch keine politische Seite, überhaupt nicht. So würde ich mich nicht beschreiben. Also ich bin nicht politisch, sondern mich macht wahnsinnig nervös, wenn historische Wahrheit vertuscht wird, verunstaltet, falsch erzählt oder durch Rhetorik überlagert. So. Und das gibt andererseits Mut oder Kraft. Denn diese Art von Freilegen von unbequemen Wahrheiten bringt auch Gegenwind oder Aggression oder in unserem Beruf auch Klüngeleien gegen einen etc. Und dann höre ich auf mit meiner Antwort, aber das ist der zweite Teil der Antwort. Ich konnte mir das alles nur leisten, weil ich sehr früh unabhängig war. Also ich hatte sehr früh eine Professur. Und das hilft, weil solange man in Abhängigkeitsverhältnissen ist, kann man sich im Grunde im deutschen System so etwas überhaupt nicht leisten. Und damit will ich sagen, dass es gar nicht so mutig war. Es wäre mutig gewesen, wenn ich eine sehr wackelige Situation gehabt hätte zu dem Augenblick, als ich zum Beispiel das Humboldt-Forum mit Tschernobyl verglichen habe. Aber ich war nicht wackelig, im Gegenteil. Und deshalb eure Ausgangsfrage war, soll man mutig sein oder kann man das machen? Ich würde sagen, ich würde es nicht immer empfehlen, weil es auch sehr gefährlich sein kann. Aber ich hatte das Glück, das mir leisten zu können. Und auch den Eindruck hatte ich, dass wenn ich das nicht mache, wer soll das machen? Weil ich eben diese stabile Situation hatte. Also habe ich es gemacht.
Du bist ja auch sehr aktiv in der universitären Lehre eingespannt, also sowohl in Paris als auch in Berlin. Inwiefern ist es dir wichtig, diesen Spirit auch bei jungen KunsthistorikerInnen, dieses Engagement zu schüren?
Auch da ist es kein Schüren. Ich habe keine Absicht. Ich betreibe Lehre wie ein Abenteuer. Also wir steigen auf ein Kajak oder auf ein Floß alle zusammen am Anfang des Semesters. Und es gibt ein Fluss, das ist das Thema des Seminars. Und wir lassen uns treiben und versuchen auf dem Fluss uns zu verständigen und uns nicht gegenseitig zu fressen oder so. Aber es ist nie so, dass ich den Eindruck habe, ich weiß mehr als die anderen, sondern das ist ein Verständigungsprozess. Und deshalb würde ich sagen, ich versuche gar nicht zu schüren, sondern wenn man mitten auf diesem Floß ist, alle zusammen im bewegten Wasser, dann entsteht so etwas oder auch nicht. So, und wenn die Lehre nicht so ist, dann sterbe ich vor Langeweile. Und ich kann anders nicht lehren. Deshalb ist es für mich am Collège de France ein bisschen schwierig, weil das eben sehr frontal ist und priesterhaft. Und das bewegte Wasser muss man sich selber sprudeln und sich selber da drin bewegen dann. Und das kommt mir etwas künstlich vor in Berlin an der Technischen Universität, in dieser Stadt mit diese Art von Studierenden, die wir hier haben, ist das Wasser natürlich bewegt, sagen wir mal.
Ich frage noch mal ein bisschen in die Richtung deiner Vorbilder, ob es da welche gab überhaupt oder ist dir jemals im Studium zum Beispiel vermittelt worden, dass gesellschaftliches Engagement auch ein Ziel der Wissenschaft sein kann?
Das ist mir nicht vermittelt worden in Sätzen und die Kolleginnen und Kollegen, die ich beobachtet habe, die sich engagieren, würde ich nicht als Vorbilder nennen. Aber gerade an der Technischen Universität, als ich ankam, gab es einen Kollegen, Adrian von Butler, der als Architekturhistoriker sich extrem engagiert hat und sehr oft öffentlich zum Beispiel für den Nichtabriss der sogenannten Nachkriegsmoderne, also der Gebäude der 50er Jahre, er war so. Und das hat mich beeindruckt, aber nicht so, dass ich gedacht hätte, ich mache es auch so. Also ich glaube nicht, dass an der Universität mir so etwas beigebracht wurde. Im Gegenteil, ich habe eher große Vorsicht beobachtet. Bin ja beruflich nur in Deutschland sozialisiert worden. Und ich würde nicht sagen, dass es der Ort ist, wo ich diesen Mut kennengelernt habe. Aber später, also jetzt eigentlich, in den letzten Jahren erst, habe ich sehr viel Unterstützung oder durch Gespräche viel verstanden. Also was ich eher im Nebel gemacht habe, verstehe ich jetzt im Nachhinein und hatte Unterstützung unter anderem, und das muss ich auch sagen, also für Menschen, die an der Uni arbeitet, war es so, dass als es für mich unbequem wurde, das Präsidium der Universität zum Beispiel ganz öffentlich Stellung genommen hat zu meiner Gunsten, und das hilft enorm in so einem Raum wie in Berlin, wenn alle anfangen, gegen einen zu klüngeln zum Beispiel, wenn der Universitätspräsident bei jedem Empfang klar macht, ich stehe zu dieser Person, nicht nur zu mir, er hat das zu anderen an unserer Universität, auch zu Kolleginnen und Kollegen des Zentrum für Antisemitismusforschung, die auch oft angegriffen werden, oder des Zentrums für Gender Studies. So. Und das ist keine Selbstverständlichkeit und gibt dann Mut weiter. Wenn das Präsidium gesagt hätte, ey, was machen Sie? Sie besudeln den Ruf unserer Universität oder was, hätte ich es mir vielleicht überlegt. Aber diese Unterstützung war sehr hilfreich. Und wo ich sonst viel gelernt habe, ist in den letzten Jahren im Gespräch mit meinen Kollegen aus Afrika. Felouine Sarr unter anderem, der, als wir zusammengearbeitet haben, Professor für Wirtschaft an der Universität Saint-Louis in Senegal war und jetzt in den USA, in Duke ist, und aber auch Suleiman Bachir Diagne aus Dakar, der an der Columbia University arbeitet. Und die beiden als Afrikaner können sehr gut umgehen mit Gegenwind, mit Vorurteilen, mit Identitätszuweisungen, mit Aggressionen. Und ich habe in einigen Gesprächen mit den beiden auch mir eine eigene Strategie des Umgangs mit so etwas angeeignet. Denn ich war am Anfang vielleicht verunsichert durch solche, was weiß ich, durch Artikel in der Zeitung, die aggressiv waren. Und die beiden haben mir wirklich gute Tipps gegeben oder sie haben mir erzählt, wie sie reagieren auf manche Arten von Aggression. Und das war sehr, sehr hilfreich.
In dieser Gemengelage, die du schilderst, Wo verlaufen da für dich die Grenzen zwischen Aktivismus und Wissenschaft? Oder siehst du dich eher als Aktivistin oder als Wissenschaftlerin und braucht es diese Kategorien, braucht es diese Schubladen noch?
Ich glaube, die Schubladen oder die Kategorien entstehen nur, wenn man die Vorstellung hat, dass Wissenschaft nichts bewegen kann, also nichts aktivieren kann. Und es ist aber eine Definition der Wissenschaft, dass sie dazu da ist, um etwas zu aktivieren. Also zum Beispiel Wissen oder angewandte Wissenschaft aktiviert ein Wissen für etwas anderes. Und deshalb sehe ich keine Trennung. Wenn man die Fiktion einer Trennung aufrechterhalten möchte, dann sehe ich mich ganz klar auf der Seite der Wissenschaft. Also meine Arbeit definiere ich in Freilegen von historischen Fakten und Dokumentieren der Freilegung. Also bin ich jemand, der oder die sehr gerne mit Fußnoten arbeitet. Ich lese auch gerne die Fußnoten der anderen. Ich möchte Informationen verfolgen bis zum letzten Dokument, bis zum letzten Kasten im Archiv. Ich übernehme sehr selten Informationen, wenn sie nicht durch Fußnoten belegt sind. Und deshalb sehe ich mich persönlich als auf der Seite der Wissenschaft, einer Wissenschaft, die aber ein Handwerk ist. Ein Handwerk des archäologischen Freilegens von historischen Fakten mit allen Belegen, die dazugehören.
Und das würde auch, also bei dieser Auffassung natürlich von Wissenschaft, würde das auch bedeuten, dass du dich völlig frei noch fühlst, in andere Richtungen zu denken und zu sprechen und zu schreiben in deinen öffentlichen Auftritten, wenn du plötzlich deine Meinung änderst?
Ja, das ist es halt. Ich kann meine Meinung gar nicht ändern, weil meine Meinung ist gestützt auf das Material. Ich versuche das klarzumachen an einem konkreten Beispiel. Als wir im Auftrag von Emmanuel Macron, Felwin Sarr und ich uns äußern sollten über die Art und Weise, wie man Objekte aus Afrika südlich der Sahara zurückgeben kann, also nicht ob man sie zurückgeben soll, das hatte Emmanuel Macron schon entschieden, sondern wie man das machen kann, sind wir beide an die Arbeit gegangen, Felwin Sarr und ich, ohne Antwort auf diese Frage. Felwin Sarr hatte keine intensiven Kenntnisse von Museumsgeschichte, auch von Museen, eher nicht. Er ist jemand, der die Zukunft von Afrika denkt, hauptsächlich, und ansonsten sehr, sehr hohe Kompetenzen in der Ökonomie hat. Und für mich war Museumsgeschichte mein Bereich, aber ich hatte mich noch nie intensiv auseinandergesetzt mit der Geschichte ethnologischer Museen und afrikanischer Sammlungen. Und erst durch das, was wir im Archiv gefunden haben, also als ich angefangen habe zu rekonstruieren, wie die Objekte kamen, kam auch die absolute Überzeugung, dass das, was stattgefunden hat, ein infames System der Extraktion von Kulturerbe war. Und zwar nicht also eine Anhäufung von zufälligen Fällen. Hier kommt ein Missionar und nimmt ein paar Objekte und hier kommt ein Wissenschaftler und nimmt einige, sondern durch die Anhäufung dieser kleinen Fälle hat man wirklich ein System. Das ist ein System und dieses System führt dazu, dass wenn man alle Zahlen addiert, zu riesigen Mengen von Objekten kommt, die manchmal aus nur einem Dorf über 10 oder 20 Jahre nach Paris kamen und ganz oft mit ganz unerträglichen Mitteln weggenommen wurden, die auch sehr gut dokumentiert sind. Und daraus habe ich meine Position gestaltet, dass Restitution, wenn Objekte überhaupt verlangt werden, dann stattfinden müssen. So. Und ich kann meine Meinung nicht ändern. Ich könnte sie nur ändern, wenn ich jetzt plötzlich ganze Kästen finden würde im Archiv, wo drin steht, die Dorfältesten waren absolut einverstanden, haben sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, haben unterschrieben, dass es ihnen gefällt, etc. Da würde ich vielleicht meine Meinung ändern, aber so ein Material gibt es einfach nicht. Es gibt nur Spuren des Infamen in Archiven.
Kannst du bei dir beobachten, schreibst du anders, seit die Wahrnehmung deiner Arbeit so groß ist?
Ich glaube nicht. Ich passe vielleicht noch mehr auf, dass jeder Satz eine Fußnote hat, also dass es unanfechtbar ist im Handwerk. Wissenschaftlich, das ist sicher der Fall. Aber wenn ich ältere Sachen lese, bin ich manchmal verblüfft, dass ich das auch schon immer so gemacht habe. Ich würde nicht sagen, dass ich anders schreibe. Was ich vielleicht anders mache, ist, dass ich die Intentionen von anderen besser verstehe. Ich war sehr lange in einer Art Nebel, in einer Unklarheit über die Implikationen von Gesagten. Ich habe keinen großen Unterschied gemacht, zum Beispiel, wenn jemand sagte, ja, wir lassen afrikanische Artefakte zirkulieren. Das müssen wir machen. Und ich habe sehr lange den Unterschied zwischen zirkulieren und restituieren nicht begriffen. Ich dachte, ja, genau, ja, so, super. Dann sollen die zirkulieren, dann haben die Afrikaner was davon oder so. Und erst langsam wurde mir solche Implikation von Wörtern auch im politischen Diskurs sehr, sehr klar. Das ist neu. Und was auch neu ist, ist der Umgang mit der Masse der Presseanfragen. Mhm.
Was uns auch interessieren würde, ist, es gibt natürlich viel Gegenwind, es gibt viele Fans, aber auch genauso viele Feinde im Grunde. Und du hast auch extrem viel Kritik einstecken müssen für dein Engagement. Wie konkret gehst du damit um? Welche Schlüsse hast du daraus auch gezogen? Und vielleicht auch im Hinblick auf deine Forschungsumgebung, die du an der TU Berlin dir selber aufgebaut hast. Ist das plötzlich homogener geworden als vorher?
Also, auf Kritik reagiere ich gelassen, weil mein Kompass diese historischen Fakten sind, die ich in Archiven finde. Und deshalb kann es sein, dass es manchen Leuten nicht gefällt. Aber es ist nicht die Person, die die Fakten übermittelt, die einem nicht gefällt, sondern die Fakten selbst. Und dann arbeiten sie sich an einem ab. Aber was sie nicht aushalten, ist, dass diese Wahrheiten unangenehm sind. Also nicht ich bin unangenehm, sondern die Wahrheiten. Das sehe ich ein und so. Und das führt dazu, dass ich relativ gelassen bin in diesem Punkt. Mein Arbeitsumfeld an der Technischen Universität hat sich nicht in Richtung Homogenität bewegt, würde ich nicht sagen, sondern im Gegenteil, es hat sich geöffnet. Wir passen mittlerweile sehr, sehr viel mehr auf. Und wenn ich wir sage, wir sind ein ganzes Team, ich entscheide da sehr vieles nicht alleine oder fast nichts alleine, sondern im Gespräch mit 2, 3 Schlüsselkolleginnen und Kollegen. Was wir jetzt viel systematischer machen, ist, dass wir aufpassen, dass wir nicht nur weiße Europäer bevorzugen, wenn wir Vorstellungsgespräche haben, zum Beispiel, oder ganz aktiv auch Personen mit anderen Lebenserfahrungen oder ja, anheuern. Und das ist eine Heterogenisierung des Umfeldes im Grunde, die aber eine riesige Bereicherung. Denn plötzlich sehen die Gegenstände so aus, wie wenn man sie mit 2 Augen sieht und nicht nur mit dem einen. Nämlich, also wenn man etwas sich mit nur einem Auge anguckt, dann ist das so und das ist das europäische Auge. Und mit 2 Augen ist das plötzlich 3D. Und das andere Auge kommt oft von Kolleginnen und Kollegen, die eben diese andere Perspektive haben. Das würde ich sagen, ist radikal anders geworden. Ja.
Vielleicht an der Stelle die Nachfrage. Ist es also noch, geht sehr stark in diese Richtung, ist es heute vielleicht anders als früher erforderlich, an gesellschaftlichen Debatten zu partizipieren als Wissenschaftler? Wissenschaftlerinnen, gibt es eine erhöhte Dringlichkeit? Man könnte jetzt Postfaktizität auch noch irgendwie ins Spiel bringen. Gibt es irgendwie einen Anlass, der uns sozusagen zu dem Schluss kommen lässt oder irgendwie eine Entwicklung? Heute ist gesellschaftliches Engagement mehr als vielleicht früher erforderlich, auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Würdest du das sehen?
Ich weiß nicht, ob das wichtiger ist heute als früher, aber was ich sagen würde ist, wir haben in Deutschland das riesige Glück, dass die Wissenschaft frei ist und das im Grundgesetz verankert ist. Und das ist nicht überall der Fall. Und weil es hier der Fall ist, sollte man auf jeden Fall Gebrauch davon machen und testen, wie es einem geht. Ich würde niemanden zwingen, sich zu engagieren, wenn es nicht dem Temperament entspricht oder der Lebenslage. Ich hätte mich vielleicht auch nicht so stark engagiert, weil meine Kinder 10 Jahre jünger wären. Also mit kleinen Kindern hat man echt andere Sorgen, als sich öffentlich zu äußern möglicherweise. Oder es passt gerade nicht. Also es ist auch nicht etwas, was einmal für alle in einem wissenschaftlichen Leben fest ist, sondern es kann sich entwickeln. Es kann auch Momente geben, wo man sich gerne zurückzieht, weil es einem zu viel wird. Und dann kommt manchmal der Vorwurf, warum reagiert die Savoy nicht auf die blöden Äußerungen von Kollege XY? Ja, ich weiß genau warum. Weil ich 3-4 Wochen lang den ganzen Tag reagiert habe auf andere Sachen. Und diese eine Sache ist mir weniger wichtig und ich brauche wieder Kräfte. Also man muss sich auch permanent wieder Kräfte zufügen. Und Kräfte kann auch Ruhe sein und Konzentration oder was auch immer. Und deshalb gibt es, ich würde nicht sagen, es gibt ein heute erhöhtes Bedürfnis, sondern jeder sollte in sich horchen, ob es sich zu dem bestimmten Augenblick in seinem beruflichen Leben, familiären Leben, Liebesleben, was weiß ich für ein Leben, Pflege der Eltern etc., sich leisten kann und Lust hat, das zu machen und diesen manchmal Boxkampf auf sich zu nehmen. Und manchmal gibt so etwas auch Kraft für andere Aufgaben etc. Also ich würde das dynamisch sehen und nicht als eine feste Antwort formulieren.
Würde dann so eine persönliche Entscheidung für oder gegen das Engagement auch gegen Kriterien von Förderinstitutionen wie der DFG jetzt beispielsweise sprechen, dass öffentliches Engagement im Grunde zu den Kriterien guter Wissenschaft dazugehört? Sollte das so sein?
Also wenn mich nicht alles täuscht, ist das bei der DFG schon lange ein Kriterium, denn der Kommunikatorpreis zum Beispiel zielt darauf ab, dass eben wissenschaftliche Ergebnisse in die Gesellschaft hineingetragen werden. Also nicht unbedingt im Sinne eines Boxkampfes, sondern im Sinne einer sich beteiligen lassen an Ergebnisse und damit verbunden die ganzen Übersetzungsmechanismen, die notwendig sind, damit das, was man erforscht, allgemein verständlich ist. Das scheint mir bei der DFG schon seit vielen Jahren gewünscht zu sein und nicht nur bei denen. Also mein Eindruck in den letzten 10, 15 Jahren ist, dass an den Universitäten sehr viel klarer geworden ist, dass die Selbstdarstellung, Homepages, eigene Porträts, Fotografien, eine wichtige Rolle spielen. Am Anfang, erinnere ich mich, klang das ein bisschen wie, das ist nicht unsere Kultur, das ist Selbstvermarktung, mag man nicht, macht man nicht. Es ist unanständig, es ist vielleicht ein bisschen ordinär sogar, seine eigene Forschung so zu präsentieren. Aber mittlerweile scheint es mir eine Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Und wir an der Technischen Universität haben dafür auch sehr viel Unterstützung durch die Pressestelle. Also an meiner Universität, muss ich sagen, hat auch die Pressestelle sehr dazu geführt, dass die Mitteilungsfreudigkeit immer größer wurde. Gerade an einer technischen Universität, wenn man in den Geisteswissenschaften unterwegs ist, sind solche Pressestellen extrem dankbar für allgemein verständliche gesellschaftliche Themen. Und so ist es fast, würde ich sagen, zum Teil von denen gepusht worden und gefragt worden, sag doch was zum Thema. Und das habe ich immer als positiv erfahren, als neu und positiv.
Weil du auch gesprochen hast, Benedikt, über diesen Rummel, der einem manchmal auch wirklich zu viel werden kann, wo man das Gefühl hat, ich möchte mich fast ein bisschen zurückziehen. Wünscht man da sich so einen klassischen Elfenbeinansatz in der Wissenschaft manchmal oder sozusagen hat er da auch Legitimität? Wünscht man sich da manchmal hin zurück in ein Projekt, das ganz wenig Beachtung findet, wo man gefühlt monatelang in einem dunklen Archivkeller sitzt? Also als Historikerin kenne ich auch aus meiner Erfahrung solche Phasen natürlich gut. Wünscht man sich da manchmal hin zurück dann an dem Punkt, wo du jetzt stehst, in diese, sage ich jetzt mal, unbeachtete Phase?
Nein, ich habe keine Wünsche, auch weder nach vorne noch nach zurück. Aber das Wichtige an der Art und Weise, wie du die Frage gestellt hast, ist dieses manchmal und oder das Wort auch Phase. Man kann nicht permanent im Maximum und im Licht der Öffentlichkeit stehen. Das glaube ich nicht. Oder manche machen das und machen das gerne. Aus meiner Erfahrung ist das immer eine Abwechslung von Kraft schöpfen und die schöpfe ich tatsächlich persönlich in Archiven und in konzentrierten Arbeiten, in Bibliotheken, im Nachdenken über ein Thema. Das kommt selten vor, aber gibt immer Kraft und dann eben gibt es Momente des Mitteilens und Austeilens und Einsteckens. Das ergänzt sich. Mhm.
Am Schluss wollten wir dich nochmal zwei ganz offene Fragen fragen. Und zwar einerseits hast du natürlich durch diese Verhandlungen mit Nigeria über die Rückgabe der Benin-Bronzen, die jetzt anstehen, ein großes Ziel erreicht, denke ich mal. Das ist eine wunderbare Entwicklung jetzt gerade aktuell gewesen. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Wie geht es jetzt weiter für dich?
Ich habe keine Pläne. Ich hatte noch nie Pläne, das ist es. Also der einzige Plan, den ich hatte, war nicht an die Uni zu kommen. Ich wollte was anderes machen und das ist schiefgegangen im positiven Sinne und jetzt bin ich da und ich habe keine Pläne oder ich habe ganz banale Pläne. Also zum Beispiel in meinem Fall, weil das ein Handicap ist, aus Frankreich kommend Englisch lernen. Das ist mein Plan. Also wenn ich Zeit habe, lerne ich ordentlich Englisch, weil das mich sehr, sehr behindert. Oder ich habe einen Buchplan, ein Buchprojekt oder eine kleine Forschung, die ich unbedingt machen möchte. Aber so, die Restitution ist auch kein Ziel von mir. Mein Ziel in dem Fall, im Berliner Fall der Restitution der Benin-Bronzen war, dass die ganzen Lügen, die aktuellen Lügen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder die nicht erzählten Geschichten, dass man sie kennt und dass sie als solche erkannt werden können. Und ich bin sehr glücklich, dass kurz nach Erscheinen dieser Rekonstruktion der Debatte der 70er Jahren, wo solche Lügen die Regel waren, also kurz nachdem deutlich wurde, dass bestimmte Tricks und Strategien nicht nur der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aber auch von ihr, dass die schon einmal stattgefunden haben, dass wenige Tage nach Erscheinen dieser Rekonstruktion dann die Restitution der Benin-Bronzen so Fahrt aufgenommen hat. Es war 4 Tage später. Und ich führe das einfach darauf zurück, dass plötzlich die Lügen, die Ausflüchte, die das, was die damals retardierende Maßnahmen genannt haben, das Behaupten, dass alles legal erworben worden sei, etc., etc., dass das nicht mehr funktioniert. Das wollte ich mit diesem Buch, aber nicht als Ziel der Restitution, sondern als Ziel der Wahrheit. Also dass diese Rekonstruktion eine Art Röntgenaufnahme unserer Zeit ist, wo man erkennt durch die Röntgenstrahlen, wie die Strukturen sind, wie die Rhetorik, die Wörter, auch die Personen, die Hierarchien sind, die auch heute das Thema beherrschen. Und in dem Augenblick, wo es transparent gemacht wurde, mussten sie andere Strategien entwickeln. Und eine davon ist jetzt über Rückgaben zu sprechen.
Mhm. Lässt sich diese Zielsetzung auf so einer, sage ich mal, disziplinübergreifenden Ebene nochmal als Zielsetzung vielleicht auch für die Wissenschaft, also ich denke jetzt an die junge Akademie, aber auch andere transdisziplinäre Zusammenhänge übertragen. Gibt es sozusagen aus deiner Perspektive auch Ziele oder du hast schon gesagt, Wünsche in dem Sinn, hast du sozusagen so ganz klare wenige, aber vielleicht auch einen Wunsch oder eine Vision, in welche Richtung es in der Wissenschaft generell gehen könnte, weitergehen könnte, in welcher Hinsicht sich wissenschaftliche Arbeit verändern könnte? In der ferneren Zukunft kann auch sein.
Also was sich auf jeden Fall verändern müsste in einem so reichen Land wie Deutschland, ist die Möglichkeit der selbstständigen, unabhängigen Arbeit ohne Verhältnisse, die dazu führen, dass man sich selbst zensiert zum Beispiel. Also ich denke an Assistentenstellen oder etc. Je früher eine Gesellschaft die mutigen Leute mutig sein lässt, desto stärker ist sie, diese Gesellschaft. Und je länger die Menschen und auch in der Wissenschaft in Abhängigkeitsverhältnisse, also in retardierenden Verhältnisse hält, dann passiert wenig. Der Mut gehört sehr, sehr viel. Also der Mut auch zum Experiment oder der Mut zum Fehler oder der Mut, etwas einzustecken, nimmt ab, glaube ich, im Alter. Oder wenn man mit 50 plötzlich selbstständig ist, hat man vielleicht keine Lust mehr, gerade in dem Augenblick noch anzupacken. Das weiß ich nicht so genau. In meinem Fall ist das tatsächlich so, weil ich sehr, sehr jung unabhängig war, dass ich mit zunehmendem Alter mutiger werde und mir immer mehr egal ist, was dann passiert. Aber trotzdem würde ich sagen, je früher man dieses Glück hat, frei arbeiten zu können, desto besser. Und das müsste sich auf jeden Fall verändern. Das geht nicht.
Vielen herzlichen Dank, Benedikt Savoy, für das offene und inspirierende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seit unserer Aufzeichnung im Mai
2021, kurz nach Erscheinen von Afrikas Kampf um seine Kunst, hat sich einiges bewegt, sowohl in Berlin und Deutschland als auch weltweit. In Berlin hat im Juli das Humboldt-Forum eröffnet und sich kurz darauf mit anderen deutschen Sammlungen verpflichtet, die umstrittenen Benin-Bronzen, Prunkstücke der Berliner Museen, an Nigeria zu restituieren. Im November wurden erste monumentale Statuen, die 1892 aus dem ehemaligen Königreich Dahomey geraubt wurden, aus Paris nach Benin gebracht. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Kooperationen zwischen Deutschland und verschiedenen afrikanischen Ländern, um die Forschung zu Objekten afrikanischer Provenienz in deutschen Sammlungen voranzutreiben und um deren Zukunft neu zu denken. Benedikt Savoy ist da natürlich dabei.